NDR Info. Echo des Tages.
Wenn es um den Dioxinskandal geht, dann kann man wohl spätestens seit heute von einer Sauerei reden. Denn das Gift, es ist inzwischen in Schweinefleisch aufgetaucht. Wie groß die Risiken für die Verbraucher sind, dazu gleich mehr. Außerdem, München bewirbt sich um die Olympischen Winterspiele 2018. Dazu dann auch unser Kommentar. Die SPD-Spitze wirbt für eine erweiterte Pflegeversicherung. Und China schickt erstmals einen hochmodernen Tarnkappenbomber in die Luft. Willkommen zum Echo des Tages. Ich bin Golo Schmidt. Zunächst aber zum Dioxinskandal. Der weitet sich, wie gehört, aus. Nachdem das Gift in Tierfutter, Legehennen und Eiern nachgewiesen wurde, ist in einem Schweinemastbetrieb im niedersächsischen Kreis Verden jetzt auch Fleisch mit stark erhöhten Werten entdeckt worden. Hunderte Tiere müssen notgeschlachtet werden. Der ranghöchste Beamte des Landkreises hat am Nachmittag Einzelheiten über Verursacher und die Folgen bekannt gegeben.
Es ist ein Futtermittelhändler, der das Futter selbst gemischt hat und er nebenbei dann also auch noch Mast betreibt, sprich einen Maststall hat, in dem dann tatsächlich auch die Maßnahmen jetzt angeordnet bzw. umgesetzt werden müssen. In dem Maststall sind derzeit 536 Tiere. Konkret von einer Tötung betroffen werden sein 140.
Erklärte der Verdener Landrat Peter Bohlmann. Eine Probe aus dem Betrieb in Langwedel im Landkreis Verden hatte den um 50% erhöhten Dioxinwert ergeben. Der Landkreis Verden stellte jetzt sicher, dass kein Fleisch aus dem betroffenen Betrieb in den Handel gelange. Der Langwedler Futtermittelhersteller hatte für seine Produktion offensichtlich dioxinbelastete Fette des schleswig-holsteinischen Fettehändlers Harles und Jentsch bezogen und verarbeitet. Der Langwedler Landwirt hatte sich selbst bei den Behörden gemeldet, weil er Fette aus Schleswig-Holstein bezogen hatte. Die dioxinbelastete Probe war am vergangenen Donnerstag gezogen worden. Die Dioxinwerte in seinem Futtermittel seien vermutlich deshalb so überhöht gewesen, weil er einen größeren Fettanteil als sonst in sein Futter gemischt habe, sagte Kreislandwirt Joost Meierholz. Bei allen Schweinen, die seitdem mit dem Futter aus Langwedel gemästet wurden, bestehe die Gefahr, dass ihr Fleisch belastet ist, sagte Kreisveterinär Peter Rojem.
Es macht also keinen Sinn, diese Schweine noch weiter zu mästen. Sie werden also in den nächsten Tagen in Übereinstimmung mit dem Landwirt getötet werden und sie werden also nicht in die Lebensmittelkette kommen können. Sie werden der Vernichtung zugeführt werden. Es ist also zu jeder Zeit sichergestellt, dass das Fleisch dieser Tiere nicht in den Handel gelangen kann.
Insgesamt belieferte der Futtermittelhersteller aus Langwedel 9 Betriebe im Landkreis Verden mit dem belasteten Futter. Dort sollen übermorgen erste Probestachtungen stattfinden, erklärte der Verdener Landrat Peter Bohlmann. Ergebnisse dieser Probeschlachtungen erwartet der Landkreis am Montag. Der Landkreis werde diese Schlachtungen streng überwachen, hieß es. Die 140 dioxinbelasteten Schweine seien jetzt noch nicht gekeult worden, so der Verdener Kreisveterinär. Dies solle nach den normalen Schlachtungen einem größeren Schlachthof geschehen. Es könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass bereits belastetes Fleisch in den Handel gekommen sei, sagte Landrat Peter Bohlmann.
Dioxin jetzt also auch in Schweinefleisch, eine Meldung, die am Vormittag natürlich auch den Bundestag erreichte und am Nachmittag insbesondere die Abgeordneten im Agrarausschuss beschäftigte. Dort nämlich war nach den Skandalgeschichten der letzten Tage eine Sondersitzung angesetzt, zu der auch die zuständige Ministerin Ilse Aigner vorgeladen wurde. Ob dabei am Ende mehr stand als der, sagen wir mal ruhig, billige Ruf nach mehr Selbstkontrolle in den Futtermittelbetrieben, das berichtet uns Sabine Henkel.
Die Opposition ist nach der Ausschusssitzung überzeugt. Es handelt sich um einen handfesten Skandal, sagt Kerstin Tackmann von den Linken.
Es hat gezeigt, dieser Ausschuss, dass wir offensichtlich wirklich ein sehr, sehr ernsthaftes Problem haben. Es ist der 4. Skandal in 4 Jahren, wo wir mit Dioxineinträgen in die Lebensmittelkette zu tun haben. Als Linke fordern wir natürlich jetzt wirklich an die Analyse der Ursachen direkt ranzugehen und wirklich zu handeln.
Handelt, sagt auch Friedrich Ostendorf von den Grünen. Er verlangt Aufklärung, die in der Sitzung noch nicht erfolgen konnte. Noch immer ist nicht klar, wie das Dioxin in das Futter kam. Das ist Sondermüll, sagt Ostendorf und stößt damit nicht auf Widerstand.
Es muss Schluss sein damit, aus unserer Sicht, dass der menschliche Körper, das Enddepot, praktisch die Müllkippe für solche Stoffe ist.
Zu solchen Stoffen gehört eben auch Dioxin. Und das ist jetzt nicht mehr nur in Eiern und Hühnern, sondern auch im Schwein in Niedersachsen entdeckt worden. Mehrere hundert Tiere wurden deshalb getötet. Kein Wunder, dass der Vorsitzende des Bundes für Umwelt und Naturschutz Alarm schlägt.
ist eine Kampfansage. Ich sage das in aller Deutlichkeit. Eine Kampfansage im Interesse der Verbraucher und der Umwelt an das Agrobusiness, weil es nämlich daran fantastisch verdient.
Das Agrobusiness also. Agro wie Agriculture, Landwirtschaft. Agro könnte aber mittlerweile in der aufgeheizten Dioxindebatte für aggressiv stehen. Der Ton ist schärfer geworden. Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner wird öffentlich als ungeeignet beschimpft. Dass sie nur eingeschränkt handlungsfähig ist, weil Verbraucherpolitik vorwiegend in den Ländern und in Brüssel gemacht wird, tritt in den Hintergrund. Entschlossenes Krisenmanagement ist gefragt, meint auch Johannes Remmel, Umweltminister in Nordrhein-Westfalen.
Es geht jetzt um die Konsequenz, um die politische Führung nach vorne.
Remmel hat seinen Plan in NRW schon vorgestellt. Er will unter anderem mehr Kontrollen in Futtermittelbetrieben und auch mehr Ökolandbau. Das verlangt auch Hubert Weigert vom BUND.
Wir fordern nicht nur eine Verschärfung der Kontrollen, nicht nur Einstellung von mehr Kontrolleuren und vieles andere mehr, sondern wir fordern ein weiteres, nämlich dass wir endlich zu einer bodenabhängigen Tierhaltung innerhalb der Europäischen Union kommen müssen.
Bodenabhängige und artgerechte Tierhaltung. Der BUND nimmt den Dioxinskandal zum Anlass, grundsätzlich mehr ökologische Landwirtschaft zu fordern. Und wenn schon mal gefordert wird, reiht sich auch die SPD in den Reigen ein. Sigmar Gabriel verlangt Durchschaubares.
Wir brauchen die gläserne Produktion und den gläsernen Vertrieb von Lebensmitteln und einen völlig transparenten Zugang zu den Informationen, woher diese Lebensmittel kommen.
Das würde der grüne Minister Remmel sofort unterschreiben. Er verweist auf die Sonderkonferenz der Verbraucherschutzminister aus allen Bundesländern. An der Konferenz in der nächsten Woche wird auch Ilse Aigner teilnehmen. Die vielfach kritisierte Ministerin ist nach der Sitzung besser in Schwung. Ihre angekündigten Maßnahmen kommen ihr jedenfalls immer schneller über die Lippen.
Also wir werden eine Reihe von Maßnahmen in den Sicherungssystemen in der Futtermittelkette eben durchsetzen. Das ist die Trennung der Warenströme, das ist die Zulassungssystematik bei den Betrieben, die hier tätig sind. Wir werden das Monitoring verbessern und wir werden den Strafrahmen überprüfen. Von diesen Punkten werde ich nächste Woche auch die Länder überzeugen und auch Monitoring voranbringen.
An diesen Worten wird Aigner gemessen werden. Sie weiß das und gibt sich dennoch oder gerade deswegen selbstsicher.
Also an guten Vorstellungen fehlt es nicht. Wir werden sehen, was daraus dann wird. Auf in den Kampf, so heißt das Motto für die Parteien zu Beginn eines Jahres, in dem gleich 7 Landtagswahlen stattfinden. Erster Termin Ende Februar, Hamburg, die Bürgerschaft. Und dieser Termin, er elektrisiert vor allem die SPD. Denn nur hier in Hamburg haben die Genossen wirklich gute Chancen, an die Macht zurückzukehren. Ansonsten sind die Aussichten alles andere als rosig. Was also tun? Mit dieser Frage hat sich die SPD-Spitze 2 Tage lang in Klausur beschäftigt. Dabei ist der Ladenhüter Spitzensteuer wieder entdeckt worden. Und sonst, Barbara Kostolnik berichtet.
Neuer Fortschritt. Wer sich eine solche Überschrift verpasst, ist es leid, nach hinten zu schauen. Und SPD-Chef Sigmar Gabriel konnte durchaus Fortschritte in seiner Partei erkennen. Anders als früher ging es nämlich zunächst einmal sehr harmonisch zu.
Also ich habe noch keine Klausurerinnerung, wo wir jeden Beschluss einstimmig durchgekriegt haben.
Sogar ein parteiintern so strittiger Beschluss wie der zur Verlängerung des Afghanistan-Mandats ist also ohne Knirschen über die Bühne gegangen. Die SPD signalisiert einmal mehr nach außen.
Ein ganz hohes Maß an Geschlossenheit.
Und die Genossen wollen ja auch nicht mehr an die leidvollen Zeiten der Zerrissenheit erinnert werden und noch viel weniger an jenen Tag im September 2009, der als rabenschwarzer Tag in die Geschichte der SPD eingegangen ist. Die Parole für dieses Jahr lautet folglich: Augen auf und nach vorn blicken.
Nach einem Jahr der inhaltlichen Klärung über die Gründe der Wahlniederlage des Jahres 2009 kümmert sich die Sozialdemokratie wieder um Gegenwart und Zukunft und nicht mehr um die Vergangenheit.
Fortschritt also, neuer Fortschritt. Mit einem Spitzensteuersatz von 49% und mehr Ausgaben für Bildung. Mit einer Entlastung für niedrigere und mittlere Einkommen, allerdings noch ohne genaue Angaben, wie die denn aussehen soll. Genauso im Ungefähren bleibt Sigmar Gabriel, wenn er den neuen Fortschritt beschreiben soll.
Neuer Fortschritt würde heißen, dass Arbeit und Leben, Arbeiten und Leben wesentlich enger miteinander verbunden werden können. Der SPD geht es also darum, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technischen Fortschritt wieder mit sozialem Fortschritt und gesellschaftlichem Fortschritt zu verbinden.
Nach all den etwas wolkigen fortschrittlichen Ideen kann Gabriel dann aber doch noch mit zwei konkreten Beschlüssen aufwarten. Die SPD-Spitze empfiehlt, der Verlängerung des Afghanistan-Mandats im Bundestag zuzustimmen, wenn die Bundesregierung den Antrag so formuliert, dass er eine SPD-Linie vertritt, also Beginn des Abzugs innerhalb dieses Jahres und Schluss mit Kampfeinsätzen bis spätestens 2014. Das allerdings liegt in der Hand der SPD-Bundestagsabgeordneten und da gibt es noch einige Zweifel. Als zweites soll eine Pflegebürgerversicherung kommen mit einkommensabhängigen Beiträgen.
Diese Pflegebürgerversicherung soll ermöglichen, menschenwürdige Pflege, die sich am Hilfe- und Betreuungsbedarf älterer Menschen orientiert und nicht an der Minutenpflege, wie das heute der Fall ist. Mehr qualifizierte und übrigens auch besser bezahlte Pflegekräfte, Verbesserung der häuslichen Pflege für pflegende Familienangehörige durch eine echte Lohnersatzleistung wie beim Elterngeld.
Vieles davon ist Zukunftsmusik, muss natürlich auch bezahlt werden und wird sicher erst dann Realität, wenn die Zukunft weit fortgeschritten ist. Frühestens nach der Bundestagswahl 2013.
Vom Kellerkind SPD zu den neuen Überfliegern, zu den Grünen. In den Umfragen nach wie vor um die 20%. In den Wahlländern Berlin und Baden-Württemberg deutlich darüber und vor der SPD. Was soll sich die Parteispitze, zwei Tage in Klausur wie die SPD, was soll die sich da eigentlich den Kopf zerbrechen, fragen sich Beobachter. Und in der Tat, Sorgen scheint den Grünen allein ihre augenblickliche Stärke zu machen. Oder ist da noch irgendetwas? Vom Abschluss der Vorstandsklausur André Damm.
Nach den historisch guten Umfragewerten bleiben die Grünen verbal in der Deckung. Der Trend spricht für die Ökopartei, sind sich Meinungsforscher einig. Nur einige größere Pannen könnten im Superwahljahr 2011 noch die Stimmung verderben. Auch deshalb kamen bei der Vorstandsklausur in Wörlitz keine inhaltlichen Streitthemen zur Sprache. Parteichef Cem Özdemir will möglichst geräuschlos Wahlen gewinnen.
Unser Ziel ist es, am Ende des Wahljahres in allen 16 Landtagen vertreten zu sein, die Zahl der grünen Regierungsbeteiligung zu erhöhen und darüber auch die grüne Stimme im Bundesrat zu stärken.
In Baden-Württemberg und in Berlin spielen die Grünen sogar auf Sieg. Und das wäre bitter für das schwarz-gelbe Lager. Die Parteivorsitzende Claudia Roth mit einer Kampfansage.
2011, das ist unser Ziel, soll die Grundlage dafür sein, dass 2013 die falsche und schlechte schwarz-gelbe Regierung abgelöst wird und dass es dann zu einem Politikwechsel kommen kann.
Nach dem Wahlauftakt im Februar in Hamburg soll dann im März in Sachsen-Anhalt der Einzug in den Landtag geschafft werden. Bisher haben die Grünen hier kaum Land gesehen. Mit dem Bundestrend im Rücken wird es aber klappen, ist sich Spitzenkandidatin Claudia Dalbert sicher. Ihre Wahlprognose lautet 7% plus X.
Dafür werden wir kämpfen, weil Sachsen-Anhalt eine starke grüne Fraktion dringend braucht nach Jahren des politischen Stillstandes, nach Jahren, in denen das Land verwaltet wurde und nicht wirklich gestaltet wurde.
Beim Wahlkampf wollen die Grünen auch auf ihr Wirtschaftsprofil setzen, ohne dabei wie früher anzuecken. Ausbau der erneuerbaren Energien, weg von der Petrochemie, Plastiktüten sollten verboten werden. Die Ökopartei baut auf einen starken Euro, befürwortet Risikokapital auf innovative Neugründungen und lehnt Dauersubventionen ab. Deutschland müsse zum grünen Wirtschaftsstandort entwickelt werden. Angesichts des jetzigen Dioxinskandals fordert die Parteivorsitzende Roth eine Agrarwende, eine Abkehr von der Massentierhaltung.
Ganz offensichtlich haben die Eigenkontrollen der Agrarindustrie nicht funktioniert. Sie sind gescheitert. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Landwirtschaftsministerin Aigner stur daran festhalten will und überhaupt keine Konsequenzen zieht.
Forscherattacken auf den politischen Gegner. Die Grünen demonstrierten dagegen in Wörlitz Geschlossenheit. Dazu hatten auch die Meinungsforscher geraten.
Und danach kann man sich ja dann auch mal richten. Themenwechsel. Ein Foliant von 400 Seiten. Texte, Fotos, Grafiken, an denen mehr als 200 Leute gearbeitet haben in den letzten Wochen. Das ist seit heute das Buch der Bücher für die Münchner Stadtväter. Das Bewerbungsbuch für die Olympischen Winterspiele 2018. Heute ist es dem Internationalen Olympischen Komitee offiziell präsentiert worden. Mit im Ring stehen da Annecy und Pyongyang. Käme München durch, wäre es die erste Stadt, die nach den Sommerspielen von 1972 auch olympische Winterspiele austragen dürfte. Aber der Reihe nach, Pascal Lechner.
Das Ziel fest im Blick beginnt jetzt für München die heiße Phase im Kampf um die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2018. Die ehemalige Eiskunstläuferin Katharina Witt hat die druckfrischen Bewerbungsunterlagen für das olympische Großereignis in der bayerischen Landeshauptstadt, das sogenannte Bitbook, heute beim IOC in Lausanne abgegeben.
Für uns war es ein richtig stolzer Moment, heute das Buch abzuliefern. Ist natürlich etwas sehr Technisches und auch sehr Formelles, aber es war ein sehr nettes Meeting, wo man auch nochmal darüber spricht und wo einem dann auch nochmal klar wird, auch im IOC-Headquarter, dass es ja doch eine unglaubliche Gelegenheit ist, auch für eine Stadt. Also ich denke, das ist eine Bewerbung, die einfach rund um der olympischen Bewegung, glaube ich, auch einen unglaublichen Schub mitgeben kann.
Mit Witt in Lausanne waren auch der Geschäftsführer der Olympia-Bewerbungsgesellschaft Bernhard Schwank und der Eishockey-Nachwuchsspieler Markus Weber. Bernhard Schwank zeigte sich nach der Übergabe erleichtert. Damit sei heute ein entscheidender Schritt gemacht worden.
Das Bitbook hat große Bedeutung für den Bewerbungsprozess, weil dort steht alles das drin, was wir der olympischen Welt für 2018 anbieten. Und das wird ja auch einer Überprüfung unterzogen. Und da müssen viele Garantien hinterlegt werden, um diese gesamte Bewerbung auch abzusichern. Insofern hat dieses Bitbook im Prozess schon eine herausgehobene Bedeutung, bildet die Grundlage für die Entscheidung am 6. Juli.
Vor Ort überprüft werden die Angaben im Bitbook von den 11 Mitgliedern der IOC-Evaluierungskommission. Die Abstimmung findet dann in Durban am 6. Juli statt. Bis dahin werden Katharina Witt und Bernhard Schwank noch ausreichend Gelegenheit haben, für München 2018 Werbung zu machen. Der Chef der Olympia-Bewerbungsgesellschaft zeigte sich zuversichtlich, dass auch der Streit um Grundstücke in Garmisch-Partenkirchen gütlich gelöst werden könne.
Entscheidend ist, was jetzt kommt, wie das Bitbook aussieht, welche Argumente wir dann bis zum 6. Juli auch in den Diskussionen und Gesprächen bringen können. Und die Abschlusspräsentation wird auch eine Rolle spielen. Und dann werden wir sehen, wie die Mitglieder das Knöpfchen drücken.
Die Chancen Münchens, sich gegen das koreanische Pyeongchang und das französische Annecy durchzusetzen, seien gut. Für Schwank steht heute schon fest, welche Stadt auf der Karte steht, die IOC-Präsident Jacques Rocke am 6. Juli feierlich aus dem Umschlag ziehen wird.
Ja, München natürlich.
Tja, München will also die Olympischen Winterspiele 2018. Das Besondere an dieser Bewerbung, sie hat das urbayerische Fingerhakeln quasi zur olympischen Disziplin gemacht. Denn etliche Grundstückseigentümer, Sie haben es gehört, haben die Stadtregierung in eine Kraftprobe verwickelt. Rudolf Erhard kommentiert.
Olympia, daran haben sie in und um München eine gute Erinnerung. Die Sommerspiele 1972 waren trotz des Attentates für Bayerns Landeshauptstadt ein berauschendes Fest. Das Olympiagelände inmitten der Stadt ist noch heute ein Schmuckstück. Es wäre ein Coup, wenn die Olympischen Winterspiele 2018 das Sommermärchen von 1972 komplettieren könnten. Die Idee berauschte von Beginn an. Das aus München in Richtung Lausanne zum IOC abgeschickte Olympia-Bewerbungsbuch strotzt denn auch nur so vor Optimismus. 360 Seiten über die grünen Spiele im Winter zwischen München, Garmisch-Partenkirchen und Berchtesgaden. Parteiübergreifend ist die Zustimmung, mit Ausnahme der gespaltenen Grünen, die in München dafür sind, aber im Land und im Bund knapp dagegen. Das ist zu verschmerzen. Gefährlicher aber sind die nicht enden wollenden Grundstücksquerelen in Garmisch-Partenkirchen. Denn da vermischte sich bei den Machern kommunale Arroganz mit dummer Überheblichkeit. Die Fehler wurden gleich zu Beginn gemacht. Als die Idee der Olympischen Winterspiele 2018 in und um München noch alles überstrahlte, verplanten die Macher bereits alle benötigten Flächen für olympische Strecken und Bauten. Sie schufen Fakten, bevor sie mit den überwiegend bäuerlichen Grundstücksbesitzern geredet hatten. Das zerstörte Vertrauen und schuf Misstrauen. Vor allem in Garmisch-Partenkirchen, dem Ort, der seit Jahrzehnten eine touristische Aufmöbelung durch Olympia dringend bräuchte. Seitdem stellen sich dort die Bauern stur. Sie halten die Hand auf und treiben die Pachtpreise ihrer Flächen für ein knappes Jahr Olympianutzung in schwindelerregende Höhen. Ein publicity-süchtiger Anwalt schaffte es, dass 59 Landwirte einen Verweigerungsbrief an das IOC schrieben, obwohl nur 6 von ihnen olympisch benötigte Flächen in ihrem Besitz haben. Es gibt seitdem juristische Erpressungen mit Baugrundstück-Koppelgeschäften, aber keinen Bauernkrieg wackerer Bürger. Da wird aufgebauscht und mit gefährlichen Gerüchten bewusst desinformiert. Zum Beispiel mit drohender Enteignung, mit gezieltem Verweis auf die damals bei den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen übliche Praxis des Hitler-Regimes. Olympia 2018 würde in die Wintersportregion um München passen. Der Tourismus ist dort für viele Lebensgrundlage. Ein flächenschonendes, grün angehauchtes Olympia brächte neue Impulse. Noch ist deshalb eine Mehrheit dafür. Weitere Fehler, Kommunikationspannen und gezielte Desinformationen aber ersticken die Flamme für Olympia und mindern die Bewerbungschancen. Denn so etwas bleibt den hohen Herren des IOC natürlich nicht verborgen.
Also nicht dagegen sein, sondern dabei sein, heißt das olympische Motto auch für München. Soweit jedenfalls der Kommentar von Rudolf Erhardt für das Echo des Tages hier auf NDR Info und WDR 5. Wir wechseln ins Ausland. US-Verteidigungsminister Robert Gates hat heute Peking besucht und ausgerechnet da testet China erstmals einen neuen Tarnkappenbomber. Zufall? Aus der chinesischen Hauptstadt berichtet Ruth Kirchner.
Die Nachricht vom erfolgreichen Testflug des Kampfjets, der vom feindlichen Radar nicht erkannt wird, verbreitete sich erst übers Internet. Eine Bestätigung kam schließlich von höchster Stelle. Robert Gates berichtete nach seinem Gespräch mit Hu Jintao, der chinesische Staatspräsident persönlich habe ihm den Testflug bestätigt und ihm zugleich versichert, es sei reiner Zufall, dass die Erprobung des Kampfjets mit seinem Besuch zusammenfiele. Militärexperten sehen das anders. Sie sehen den Testflug des Tarnkappenbombers als ein deutliches Signal an die USA, dass sie in Zukunft mit der aufstrebenden Militärmacht China rechnen müssten. Seit Jahren wird die chinesische Aufrüstung vor allem in Washington mit Argwohn beäugt. Gates selbst hatte vor seiner Peking-Reise eingeräumt, dass man unterschätzt habe, wie schnell China neue Waffentechnologie entwickelt. Allerdings gehen Experten davon aus, dass es noch Jahre dauern dürfte, bis der neue Kampfjet einsatzbereit ist. Noch hinkt China in Sachen Waffentechnologie den USA weit hinterher, schätzungsweise 10 bis 20 Jahre. Doch seit Jahren rüstet die Volksrepublik massiv auf. Der Verteidigungshaushalt wächst fast jedes Jahr um zweistellige Prozentbeträge. Im vergangenen Jahr gab Peking offiziell 80 Milliarden Dollar für die Rüstung aus. Das ist weitaus weniger als die USA, doch die tatsächlichen Ausgaben auch in China dürften weitaus höher sein als im Haushalt ausgewiesen, vermuten Experten. Mit dem Geld werden neue Waffensysteme entwickelt, soll die größte Armee der Welt in eine moderne Streitmacht verwandelt werden.
Anklage in 5 Punkten, Mordversuch nämlich an der Kongressabgeordneten Gabrielle Giffords, außerdem Tötung und versuchte Tötung von Bundesbediensteten in jeweils 2 Fällen. Der mutmaßliche Attentäter von Arizona stand heute erstmals vor Gericht. Dabei ging es um eine Freilassung auf Kaution, wobei der Richter allerdings nicht wirklich mit sich reden ließ. Einzelheiten von Anna Engelke.
Als Jared Lafner gestern den Gerichtssaal in Phoenix betrat, wurde es auf einen Schlag mucksmäuschenstill. Alle hätten den 22-Jährigen angeschaut, erzählen Journalisten, die bei dem ersten öffentlichen Auftritt des Todesschützen im Saal waren. Lafner trug Handschellen und einen braunen Gefängnis-Overall. Das aktuelle Bild, das die Behörden von ihm veröffentlicht haben, sieht beklemmend aus. Es zeigt den 22-Jährigen mit kahlgeschorenem Schädel und einem unangenehmen Grinsen. Ted Rowlands, ein Reporter von CNN, berichtet, gestern vor Gericht habe Lofner einen anderen Eindruck gemacht. Das Lächeln oder Grinsen von seinem Fahndungsfoto war nicht da. Seine Blicke gingen hin und her, er wirkte sehr nervös. Ich war ganz in seiner Nähe, als er reinkam. Nach bisherigen Erkenntnissen gilt der 22-Jährige als Einzelgänger. Im vergangenen Herbst ist er vom College geflogen, wegen seines auffälligen Verhaltens. Lofner wird von den Ermittlern als verwirrt beschrieben. CNN-Reporter Ted Rowlands hat den Schützen gestern so erlebt. Er schien so, als wisse er gar nicht genau, was um ihn herum passiert. Ich dachte, vielleicht versteht er nichts und schweigt oder kriegt einen Anfall. Aber das Gegenteil war der Fall. Lafner nahm neben seiner Pflichtverteidigerin Platz. Die Anwältin habe ihm häufiger leise etwas zugeflüstert, erzählt CNN-Man Rowlands. Insgesamt habe der 22-Jährige den Eindruck gemacht, als habe er den Ausführungen des Richters folgen können. Der Richter sagte, sie müssen keine Fragen beantworten, aber Lofner beantwortete jede Frage. Auch die, als der Richter sagte, ihnen ist klar, dass sie die Todesstrafe bekommen können. Und Lofner sagte, ja. Und zwar wegen Mordes und versuchten Mordes. Weitere Anklagen können noch folgen. Der 22-Jährige bleibt in Untersuchungshaft, entschied der Richter. Er werde nicht auf Kaution freigelassen, denn er stelle eine Bedrohung für die Bevölkerung dar. Der nächste Gerichtstermin ist in knapp 2 Wochen. Die Eltern des mutmaßlichen Attentäters seien am Boden zerstört, erzählt einer der Nachbarn der Lofners. Sie fragen sich, wo haben wir versagt, so Nachbar Wayne Smith. Für die wartenden Journalisten hatte er diese Nachricht von Jared Loughners Vater. Er hat mich gebeten, euch mitzuteilen, dass er nicht rauskommen wird. Er kann nicht sagen, ohne weinen zu müssen. Der 22-Jährige lebt bei seinen Eltern. Im Safe seines Elternhauses wurden auch Hinweise gefunden, dass Jared Loughner das Attentat auf die Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords geplant hatte. Für den Mordanschlag auf die demokratische Politikerin hatte Loughner eine Pistole mit einem extra großen Magazin benutzt. Den Verkauf solcher Magazine in Zukunft zu verbieten, darüber wird jetzt in den USA diskutiert. Der demokratische Senator Frank Lautenberg sagte, der einzige Grund, warum jemand 33 Kugeln in einer Handfeuerwaffe haben möchte, ist, um damit in kürzester Zeit möglichst viele Menschen umzubringen.
Gerichtstermin heute, wenn gleich in ganz anderer Angelegenheit, für WikiLeaks-Gründer Julian Assange in London. Das Auslieferungsgesuch der Justiz in Schweden wegen angeblicher Vergewaltigung, dieses Gesuch wirft eben immer noch Fragen auf. Umso mehr, da Beobachter vermuten, die Auslieferung nach Schweden sei nur der erste Schritt einer Auslieferung an die USA. Washington nämlich will Assange nach der Veröffentlichung von US-Geheimdokumenten und Kriegsvideos unbedingt in die Finger bekommen. Kann Assange sich diesem Zugriff entziehen? Aus London berichtet Thorsten Huhn.
Julian Assange war mit der heutigen Verhandlung zufrieden. Sie dauerte nur 10 Minuten. Der nächste Gerichtstermin ist für den 7. Februar angesetzt. Dann wird es ernst für den WikiLeaks-Gründer. Dann geht es um die Frage, Auslieferung an Schweden oder nicht. Heute ging es lediglich um Verfahrensfragen.
We are happy about today's outcome.
Wir sind glücklich über das heutige Ergebnis. Ich habe das Gericht gebeten, den Journalisten unsere juristische Argumentation zugänglich zu machen, die wir in sehr kurzer Zeit über Weihnachten erarbeiten mussten. Sie zeigt einige wichtige Punkte auf, die wir dann detailliert im Februar dem Gericht vortragen werden. Auf der Internetseite des Anwalts von Assange kann man nachlesen, mit welcher Strategie seine Verteidiger die Auslieferung verhindern. Wollen. Zum einen bezweifeln seine Anwälte, dass die schwedische Staatsanwältin Nye überhaupt berechtigt ist, einen EU-Haftbefehl auszustellen. Außerdem argumentieren sie, dass es bisher keine Anklage und auch kein gerichtliches Verfahren gebe, sondern die schwedische Staatsanwältin Assange lediglich befragen wolle. Eine Auslieferung sei aber nicht gerechtfertigt, um einen Verdächtigen lediglich zu befragen. Die Anwälte kritisieren, dass ihr Mandant und auch sie selbst nicht die Beweismittel der schwedischen Staatsanwälte einsehen durften. Und sie monieren, dass die schwedischen Strafverfolger Auszüge aus den Unterlagen britischen Zeitungen zugespielt haben. Die schwedischen Strafverfolger werfen Assange Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vor, was der 39-jährige WikiLeaks-Gründer bestreitet. Er glaubt, dass es sich um eine von den USA inszenierte Verschwörung gegen ihn handelt und befürchtet, dass die Schweden ihn an die USA ausliefern würden. WikiLeaks hat in den vergangenen Monaten amerikanische Dokumente und Depeschen von US-Diplomaten im Internet veröffentlicht und sich damit den Zorn der Regierung in Washington zugezogen. Assange ist seit Mitte Dezember gegen Kaution auf freien Fuß. Er stand seitdem unter Hausarrest. Das Gericht erleichterte jetzt seine Bedingungen. Der Australier darf nun auch wieder in einem Journalistenclub in London wohnen. Nach der heutigen Verhandlung kündigte er weitere Veröffentlichungen an.
Our work with WikiLeaks continues.
Unsere Arbeit mit WikiLeaks geht unverändert weiter. Wir werden unsere Veröffentlichungen von diplomatischem und anderem Material verstärken. Das wird in Kürze erfolgen durch unsere Zeitungspartner in der ganzen Welt, große und kleine Zeitungen und durch Menschenrechtsorganisationen. Allerdings braucht WikiLeaks dringend Geld. Assange erklärte in einem Interview, die Organisation, die sich über Spenden finanziert, verliere derzeit pro Woche fast 500.000 Euro.
So viel zum Thema WikiLeaks und Julian Assange. Thorsten Huhn war das aus London. Zum Schluss ein Blick in die Welt des Sports. Ronaldo de Assis Moreira, bekannt als Ronaldinho. Der ist einer der ganz Großen im Fußball, Weltfußballer 2004 und 2005 und in seinen besten Zeiten hochkreativ im Spiel und auch am Ball. Die besten Zeiten, das waren für ihn die beim FC Barcelona, bis er nach Verletzungen und nächtlichen Ausschweifungen beim AC Mailand gelandet ist. Auch dort soll jetzt Schluss sein. Ronaldinho geht zurück in seine Heimat Brasilien. Julio Segador berichtet. Live.
Die Rückkehr von Ronaldinho nach Brasilien ist perfekt. Der 30-Jährige unterschrieb bei Flamengo Rio de Janeiro einen 3,5-Jahres-Vertrag und wahrt damit die Chance, 2014 bei der WM im eigenen Land für die Seleção anzutreten. 10 Tage lang hatte Ronaldinho mit verschiedenen brasilianischen Clubs verhandelt. darunter mit Gremio Porto Alegre und Palmeiras São Paulo. Am Ende machte Flamengo das Rennen. Der Weltfußballer der Jahre 2004 und 2005 soll noch diese Woche den Fans vorgestellt werden. Unklar ist, wie hoch die Ablösesumme ist, die Flamengo an den AC Milan zahlt, bei dem Ronaldinho zuletzt kaum noch zum Einsatz gekommen war. 8 Millionen Euro wollte der norditalienische Club ursprünglich für den 30-Jährigen. Die tatsächliche Ablösesumme dürfte aber niedriger sein. Mit Ronaldinho wechselt ein weiterer brasilianischer Superstar aus Europa zurück in seine Heimat. Stars wie Ronaldo, Roberto Carlos und Adriano waren in den letzten Jahren nach Brasilien zurückgekehrt.
Ronaldinho geht also zurück nach Brasilien. Nicht die allerbeste Nachricht vielleicht für die europäischen Fußballfans. Hier in Deutschland müssen wir uns ohnehin noch gedulden. Erst am Wochenende geht es in die Bundesliga-Rückrunde. Das Echo des Tages endet jetzt. Ich bin Golo Schmidt.